Muko on Air, der Podcast des Bundesverbands Mukoviszidose e.V.
Ich bin Bettina Kirchner und begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts rund um das Leben mit Mukoviszidose. Laut des deutschen Mukoviszidose-Registers sind aktuell gut 60% der Menschen mit Mukoviszidose erwachsen. Das war nicht immer so und es ist eine tolle Entwicklung, dass mittlerweile so viele Betroffene das Erwachsenenalter erreichen. Das bedeutet auch, dass sich grundlegend ändert, wer Verantwortung für die Erkrankung übernimmt. Kümmern sich bei Säuglingen und Kindern primär die Eltern um die Therapie und das alltägliche Krankheitsmanagement, müssen Jugendliche und junge Erwachsene dies irgendwann selbstständig übernehmen. Gepaart sind diese Rollenveränderungen oft mit einem bevorstehenden Wechsel von einer Kinderambulanz zu einer Erwachsenenambulanz. Das kann für alle Beteiligten sehr herausfordernd sein. Über diese Transition sprechen wir heute mit Johanna Kadetzki. Sie ist Psychologin, systemische Therapeutin, Supervisorin und arbeitet in der Mukoviszidose-Ambulanz an der Universitätsmedizin Frankfurt am Main. Seit vielen Jahren ist sie Teil des Vorstands des Arbeitskreises Psychosoziales und im Bundesvorstand des Mukoviszidose e.V. Hallo, Frau Kadetzki.
Ja, auch von mir ein freundliches Hallo an die ZuhörerInnen. Ich freue mich sehr auf die Folge.
Was versteht man eigentlich unter dem Begriff Transition?
Ja, der Begriff Transition kommt aus dem lateinischen Transitio und heißt der Übergang. In der medizinischen CF-Versorgung meinen wir damit den gezielten und geplanten Übergang jugendlicher Menschen mit CF aus pädiatrischen in erwachsenenorientierte Versorgungssysteme. Und ganz wichtig, wir beschreiben damit einen Prozess, der von uns BehandlerInnen in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen und Eltern aktiv gestaltet wird. Dazu gehört auch der Transfer. Das ist praktisch der Moment oder das Einzelereignis, in dem das Behandlungsteam und die Versorgungsinstitution gewechselt wird, also die Übergabe von einer Kinderambulanz in eine Erwachsenenambulanz. Und was einige vielleicht nicht wissen, ist, dass die Transition nicht mit dem Transfer endet, sondern dass wir eben auch nach dem Wechsel schauen, ist der die junge Erwachsene in der internistischen Weiterbehandlung gut angekommen? Kommt er sie zurecht mit den Strukturen? Transition umfasst also drei wichtige Phasen. Einmal die Vorbereitung des Jugendlichen und der Eltern lange vor dem Wechsel, dann die konkrete Übergabe, der Transfer in die Erwachsenenversorgung. Und als letzten Schritt die Evaluation und gegebenenfalls Nachjustierung in der Erwachsenenversorgung mit der Frage, was braucht es noch, wie ist die Kommunikation und die Beziehung mit dem neuen Behandlungsteam und so weiter.
Wann fängt man bei der Mukoviszidose mit der Transition an und wer ist bei diesem Prozess beteiligt?
Ja, zu der Frage mit dem Zeitpunkt, da gibt es keine festgesetzte Regel. Wir sollten mit dem Prozess möglichst frühzeitig starten, damit alle Beteiligten ausreichend Zeit für die emotionale, psychosoziale, mentale und organisatorische Vorbereitung haben. Das könnte zum Beispiel ganz konkret bedeuten, dass wir bei einem präpubertären Kind verstärkt darauf achten, es in Gespräche rund um die Therapieumsetzung aktiv mit einzubeziehen. Außerdem sollte die Transition immer entwicklungsorientiert beginnen. Das heißt, wir haben nicht unbedingt ein striktes zeitliches Ablaufschema, sondern schauen immer individuell auf den, die Heranwachsende mit CF und was dieser oder diese gerade braucht. Und zu der zweiten Frage, wer ist bei diesem Prozess beteiligt? Ja, das sind im engeren Sinne das gesamte multiprofessionelle CF-Behandlungsteam, also ÄrztInnen, die Pflegekräfte, PhysiotherapeutInnen, Ernährungsberaterinnen, SozialarbeiterInnen und PsychologInnen, sowohl auf der pädiatrischen als auch auf der internistischen Seite. Natürlich der oder die Jugendliche mit CF und ganz wichtig auch die Eltern. Im weiteren Sinne können es aber auch alle anderen Menschen sein, die im Leben des Jugendlichen relevant sind, wie weitere enge Bezugspersonen, manchmal auch Schule oder Ausbildungssysteme und ganz wichtig auch die Peer Group. Gleichaltrige spielen im Jugendalter ja häufig eine sehr wichtige Rolle. Und so wäre es fatal, ihnen im Transitionsprozess keine Bedeutung zukommen zu lassen. Ne? Also das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass die Freunde mit in der CF-Sprechstunde sitzen. Aber es heißt, dass wir BehandlerInnen sie bei unseren Fragen und Ideen durchaus mitdenken. Und ebenso können auch Patientenorganisationen wie der Mukoviszidose e.V. den Transitionsprozess unterstützen, zum Beispiel mit der Möglichkeit eines Austauschs. Wir haben das Angebot eines Online-Treffs für Jugendliche und junge Erwachsene mit CF, der von einem jungen Erwachsenen mit CF moderiert wird und wo sich Jugendliche einfach in einem geschützten Rahmen austauschen können, ohne Eltern und ohne uns BehandlerInnen.
Welche Herausforderungen kommen bei dem Prozess auf die Familien zu?
Naja, also die Adoleszenz, das Jugendalter, ist ja eine sehr besondere Lebensphase, in der wichtige körperliche, mentale, emotionale und soziale Entwicklungsprozesse stattfinden, wie zum Beispiel Akzeptanz der eigenen körperlichen Erscheinung, Entwicklung einer eigenen Sexualität, Suche nach der eigenen Identität, die Autonomieentwicklung, Schulabschluss und berufliche Orientierung und noch vieles mehr. Und das alles ist schon ganz schön viel und führt in der Auseinandersetzung nicht selten natürlicherweise auch zu Konflikten mit den Eltern und kann auch zu Verunsicherung führen. Gleichzeitig müssen sich Jugendliche mit CF unter Umständen noch mit neuen Besonderheiten der Mukoviszidose auseinandersetzen, wie einem progredienten Krankheitsverlauf oder die Zunahme von Komorbiditäten, also von Begleiterkrankungen, was wiederum zu einem komplexeren Therapieregime und einer höheren Belastung führen kann. Das heißt, die Komplexität der Versorgung und des Krankheitsmanagements kann in dieser Phase zunehmen, muss nicht, aber kann. So, und in genau dieser sensiblen Phase des Jugendalters, wo ohnehin schon ganz viel passiert und bewältigt werden muss, soll der Jugendliche zeitgleich auch noch Verantwortung für sein Erkrankungsmanagement übernehmen und die Eltern sollen zurücktreten und Verantwortung abgeben. Und das ist natürlich viel, was wir da auch erwarten von allen Beteiligten. Und daher braucht es die aktive Begleitung innerhalb einer Transition, um diese Prozesse der Autonomieentwicklung auch im Bereich Gesundheit zu unterstützen und einer Überforderung entgegenzuwirken. Transition berührt nicht nur die medizinischen Aspekte, sondern eben auch sehr stark die Familienlogik, den Alltag und die Lebensplanung der Betroffenen.
Das haben Sie schon angesprochen. Für viele Eltern fühlt sich das Abgeben der Verantwortung vielleicht wie ein Kontrollverlust an. Kann dieses vermeintliche Risiko auch eine Chance sein?
Das ist eine fantastische Frage, weil sie meiner Meinung nach ein Muster widerspiegelt, dem ich hin und wieder begegne, nämlich dann, wenn wir BehandlerInnen von den Eltern zu schnell fordern, dass sie die Verantwortung abgeben sollen, den Sprechzimmern fernbleiben sollen, die Veränderung bitte als Chance sehen sollen und so weiter. In einem ersten Schritt sollten wir immer die Gefühle und Gedanken der Eltern, wie zum Beispiel das Gefühl des Kontrollverlusts oder Sorgen, Ängste, Unsicherheiten, explorieren, anerkennen und würdigen und erst dann von einer Chance sprechen. Denn wenn wir zu schnell von einer Chance sprechen, ohne vorab die Gefühls- und Sichtweise der Eltern zu erfragen, holen wir sie unter Umständen nicht in ihrem Erleben ab und verlieren sie dann wohlmöglich für den weiteren Prozess oder verstärken sogar das Gefühl des Kontrollverlusts, weil sie sich dann eben nicht ernst genommen fühlen und noch mehr den Eindruck bekommen, dass sie keinen Einfluss mehr haben. Für die Eltern ist es genauso ein Entwicklungsprozess, der Unterstützung und Sicherheit braucht wie für die Jugendlichen. Ja, und wie machen wir das? Am besten ganz transparent, indem wir die Eltern gemeinsam mit dem Jugendlichen zu einem Familiengespräch einladen und Fragen stellen, statt kluge Ratschläge zu geben. Beispiele sind: Liebe Eltern, was brauchen Sie, um Ihrem heranwachsenden Kind einen eigenverantwortlichen Umgang mit der Erkrankung zuzutrauen? Was glaubst du, liebe Jugendliche, was brauchen deine Eltern von dir, um loslassen zu können, nachdem sie sich jahrelang um dein ganzes CF-Management gekümmert haben? Was glaubst du, wie geht es ihnen damit? Liebe Eltern, welche Kompetenzen und Stärken bringt ihr Kind für diese Phase der Verantwortungsübernahme mit? Lieber Jugendliche, was wünschst du dir von deinen Eltern in Bezug auf dein CF-Management? Wo dürfen sie noch unterstützen und wo wollt ihr mal einen ersten Schritt Richtung neue Rollen ausprobieren? All diese Fragen unterstützen uns BehandlerInnen zu verstehen, was die jeweiligen Familie brauchten, und sie holen die Familien aus ihren typischen Konfliktmustern raus, wo es oft zum Beispiel um die adäquate Durchführung von Therapie geht und weniger um ein gegenseitiges empathisches Verständnis. Am Ende ist es so, dass ein System oft ins Wanken kommt, wenn Rollen sich eben verändern oder neue Rollen erarbeitet werden müssen. Und das ist ein Ziel der Transition, dass auf beiden Seiten neue Rollen eingenommen werden können. Und auch hier dürfen wir gerne unterstützen, indem wir nachfragen. Liebe Jugendliche, welche Rolle hatte deine Mutter, dein Vater denn bisher in dem CF-Management? Wie würdest du diese Rolle nennen? Und dann kommt von denen sowas wie, ja, weiß ich nicht, Aufsichtsperson, Manager oder ähnliches. Und dann fragen wir, welche Rolle sollte deine Mutter, dein Vater deiner Meinung nach einnehmen? Und dann kommen Ideen wie Beraterin oder einmal habe ich auch gehört, Feuerwehrfrau, sie soll sich im Hintergrund halten, aber wenn es brennt, muss sie schnell da sein. Und dann fragen wir die andere Seite, die Mutter, wenn sie das so hören, könnten sie sich mit dieser Rolle für die nächsten paar Wochen anfreunden? Wollen sie das gemeinsam mal ausprobieren? Das führt dazu, dass wir nicht nur sagen, es braucht eine neue Rolle, sondern dass wir ganz konkret neue Rollen gemeinsam erarbeiten und dann ausprobieren lassen, wie sich das anfühlt im Alltag der Familie. Im besten Fall findet dann ein Wechsel statt von ich steuere alles zu, ich bin Coach oder Backup. Und das ist eben kein Rückzug, sondern eine neue, kluge Form von Unterstützung der Eltern. Und die Eltern bleiben dann nicht im luftleeren Raum, wo sie nicht wissen, was ihre Rolle ist, sondern haben eine klare Idee. Was wir dabei nie vergessen dürfen, Transition ist eine Zeit des Ausprobierens und des Probehandelns. Sowohl die Eltern als auch die Jugendliche brauchen Zeit, um sich in ihre neuen Rollen einzufinden. Und wir sollten immer wieder ins Gespräch kommen und schauen, was hat schon gut geklappt und was braucht vielleicht noch Nachjustierung. Also zurück zu der Frage. Ich sehe die Chance nicht primär in der Verantwortungsabgabe der Eltern, sondern in dem Weg dahin, auf dem alle Beteiligten wachsen können. Zum Beispiel darin, wie sie miteinander kommunizieren und solche Veränderungen aushandeln. Und dabei können wir BehandlerInnen unterstützen, indem wir einen Raum für diese Prozesse anbieten und sie moderieren. Oft erleben dann die Familien, wenn Verantwortung geteilt und dann übergeben wird, wächst auf beiden Seiten etwas, nämlich Selbstwirksamkeit beim jungen Erwachsenen und Vertrauen bei den Eltern.
Die Verantwortungsübernahme für die eigene Erkrankung läuft ja parallel zu vielen anderen jugendtypischen Entwicklungsaufgaben, haben Sie ja schon angesprochen. Wie können die jugendlichen jungen Erwachsenen dabei unterstützt werden?
Ja, über die Familiengespräche habe ich ja gerade schon ausführlich gesprochen. Wir wollen auch das Krankheitswissen und Therapieverständnis unabhängig von dem Wissen der Eltern bei den Heranwachsenden fördern, zum Beispiel anhand von Schulungen. Wir dürfen nicht der Illusion unterliegen, dass die Jugendlichen automatisch alles in den Sprechstunden oder von den Eltern über Mukoviszidose bereits gelernt haben, sondern wir müssen dieses Wissen explizit bei ihnen aufbauen. Wir unterstützen sie auch im Erlernen von Selbstmanagementstrategien und versuchen, ihre Organisationskompetenz zu stärken, damit sie eben ihr CF-Management mehr und mehr in die eigene Hand nehmen können. Vor allem versuchen wir, den Blick ganzheitlich auf das Leben des Jugendlichen zu richten und ihn in ihren relevanten Themen abzuholen. Das heißt auch in Themen, die auf den ersten Blick nicht direkt mit der Mukoviszidose zusammenhängen. Was beschäftigt den die Jugendliche gerade und welchen angemessenen Platz hat die Mukoviszidose in seinem oder ihrem Leben, sind hier relevante Leitfragen, um in einen guten Kontakt zu kommen. Was noch wichtig ist, eine wesentliche Entwicklungsaufgabe während der Adoleszenz ist ja die Erlangung von Autonomie. Und wie erlangen Jugendliche Autonomie? Indem sie sich zum Beispiel gegen die Eltern und ihre Wünsche auflehnen, um sich von ihnen abzugrenzen und ihren eigenen Weg zu finden. Auch mal Blödsinn machen und eigene Entscheidungen treffen, auch wenn diese vielleicht erstmal nicht optimal erscheinen oder sind. Und das ist auch vollkommen in Ordnung und gehört zu einer gesunden Entwicklung dazu. Das Problem ist nur, wenn diese Autonomiebestrebungen im Rahmen des Krankheitsmanagements destruktiv, also schädlich ausgelebt werden. Also wenn die Jugendlichen zum Beispiel die Therapie nicht durchführen, weil die Eltern unbedingt wollen, dass sie es tun, ne? Oder gesundheitsschädliches Verhalten, wie zum Beispiel Rauchen, zeigen. Was wir dann tun können, ist mit den Jugendlichen dieses Dilemma ganz offen auf Augenhöhe zu besprechen, damit sie dann informierte Entscheidungen für sich treffen können. und wir vielleicht Bereiche finden, wo sie ihre Autonomie ausleben können und gleichzeitig nicht ihrer Gesundheit schaden. Also ich sage dann auch ganz offen und ehrlich, du, sieh mal, es ist völlig normal und gut, dass du eigene Entscheidungen triffst und vielleicht auch Dinge tust, von denen deine Eltern nicht begeistert sind. Das gehört zum Erwachsenwerden auch ein Stück weit dazu. Das Problem ist nur, dass manches Verhalten härtere Konsequenzen für dich hat als für deine Freunde ohne Mukoviszidose. Und das ist erstmal total unfair und blöd, aber es ist so. Ne? Rauchen ist immer ungesund, aber für deine Lunge ist es eben noch schädlicher als für andere. Oft ist aber auch so eine Ambivalenz bei den Jugendlichen vorhanden. Ne? Einerseits, ich will selbst bestimmen und andererseits, ich habe aber gar keine Lust auf diese zusätzliche Last der Erkrankung. Und das darf eben auch sein. Ich denke, Jugendliche können nur dann wirklich selbstständig werden, wenn sie üben und Fehler machen dürfen und dabei ein Sicherheitsnetz haben. Ein hilfreicher Satz, den ich Familien in dieser Zeit gerne mitgebe, ist, wir üben noch.
Das ist meine Erfahrung.
Moin, ich bin der Moritz, bin 21 Jahre alt und spreche aus der Sicht, wenn man den Prozess von die Mama kümmert sich um alles, was mit der Therapie zu tun hat oder mit der Krankheit. Man managt es selbst und regelt seine Arzttermine selber, guckt, dass genug Medikamente im Haus sind, abgeschlossen hat. Und genau, das klappt mittlerweile sehr gut. Ich bin vor einem Jahr ungefähr ausgezogen. Seitdem ist der Cut noch mal deutlich krasser, dass man sich selbst drum kümmern muss und selbst an Sachen erinnern muss auch. Aber auch vorher habe ich viel schon selber gemacht und wurde seit Kindesalter quasi schon mit eingebunden in, was für Medikamente nehme ich da überhaupt, was brauche ich, was muss nachbestellt werden, wann habe ich meine Arzttermine, wann habe ich Physio, wieso mache ich Physio, das habe ich alles von vornherein quasi oder von klein auf schon beigebracht bekommen, dass ich das auch wirklich verstehe. Und das hat mir das Ganze sehr vereinfacht, diesen Umbruch zum Ausziehen vor allem, dass ich mich halt einfach selbst drum kümmern kann, dass ich auch hier genug Medikamente da habe und regelmäßig meine Anwendungen mache, zur Therapie gehe und vor allem zum Arzt. Alle 3 Monate, was ja jetzt eher dann nicht so ein tägliches Ding ist, das man jeden Tag automatisch macht, sondern wo man sich wirklich aktiv drum kümmern muss. Aber auch das klappt sehr gut. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall darauf zurückzuschließen, dass ich einfach von Anfang an von meinen Eltern mitgenommen wurde und wir das eher gemeinsam gemacht haben und nicht die für mich.
Wie wird der Zeitpunkt für den konkreten Transfer von der Kinder- in die Erwachsenenversorgung festgelegt und wie sollte dieser im besten Fall ablaufen?
Ja, in der aktuellen Fassung der Leitlinie der Gesellschaft für Transitionsmedizin ist als Empfehlung festgehalten, der Zeitpunkt des Transfers sollte die Besonderheiten der Erkrankung und des Patienten berücksichtigen und nicht starr an den 18. Geburtstag gekoppelt sein. Natürlich spielen das Alter und Versorgungsstrukturen eine Rolle, aber wir schauen hier auch wieder individuell, wie weit ist der die Jugendliche? Wie steht es um seine, ihre Reife und Selbstmanagementfähigkeiten? Wie stabil ist auch die Erkrankung? Also inmitten einer akuten Krankheitskrise würde man zum Beispiel eher nicht wechseln. In welcher Lebensphase befindet sich gerade der, die Heranwachsende? Also gibt es zum Beispiel gerade Prüfungen, ein Umzug, ein Ausbildungsstart, die berücksichtigt werden müssen? Wie steht es um die Kapazitäten und Erreichbarkeit der Erwachsenenambulanz? Und hat der, die junge Erwachsene, alles, was er, sie braucht, um in der Erwachsenenversorgung gut anzukommen? Im besten Fall läuft es als geplanter Übergang mit frühzeitiger Information, einer gemeinsamen Übergabe und einer guten medizinischen und psychosozialen Zusammenfassung, damit auch keine relevanten Gesundheitsdaten verloren gehen. Ne? Abholen statt abgeben ist zum Beispiel ein Motto, das wir in dieser Phase gerne an den Tag legen. Und dabei können gemeinsame Transitions- oder Transfersprechstunden mit dem Kinder- und Erwachsenenarzt oder Ärztin helfen, um eine gute Übergabe zu unterstützen und ein gegenseitiges Kennenlernen zu ermöglichen. Und diese gemeinsamen Sprechstunden können auch den Eltern helfen, die Angst vor Informationsverlust haben, weil sie dann direkt mitbekommen können, wie der die Kinderarzt oder Ärztin gemeinsam mit dem jungen Erwachsenen relevante Fakten über die Erkrankung an den Erwachsenenarzt übergeben. Man kann direkt so mitbekommen, okay, wie der Jugendliche vielleicht auch schon für sich alleine von seiner Erkrankung spricht und die Informationen weitergibt. Was auch hilfreich sein kann, ist, wenn vorab wichtige organisatorische und logistische Infos an den jungen Erwachsenen weitergegeben werden, wie zum Beispiel, wie erreiche ich die Erwachsenenambulanz, wie läuft das mit der Rezeptbestellung ab, wie verhalte ich mich in Akutsituationen bei Verschlechterungen, wohin wende ich mich da. Das kann den jungen Erwachsenen vorab Orientierung und Sicherheit geben. Ich glaube, so ideal ist, wenn der die junge Erwachsene am Ende sagen kann, ich weiß, wer mein Team ist, wie ich es erreiche und ich fühle mich dort willkommen. Aus unserer Praxis kann ich noch von einem schönen Ritual erzählen. Oft ist es ja so, dass wir die Familien und den Jugendlichen mit CF viele, viele Jahre lang begleitet haben, Höhen und Tiefen erlebt und gemeinsam Krisen bewältigt haben. Und das als gemeinsame Erfahrung und Wachstum auch wertzuschätzen in einem schönen Ritual, ist eine gute Gelegenheit, diesen Abschied aus der Kinderambulanz auch entsprechend zu würdigen. Dazu kann man zum Beispiel, also wir schreiben dazu, dem Jugendlichen und den Eltern tatsächlich einen kleinen Brief mit wichtigen Meilensteinen in der Zusammenarbeit und wo wir überall Wachstum, Stärken und Ressourcen wahrgenommen haben. Und am besten gibt es eine richtige feierliche Übergabe mit Partyhut und Konfetti. Vielleicht hat das CF-Team auch Lust, den jungen Erwachsenen wortwörtlich aus der Ambulanz rauszuschmeißen. Ich finde, so ein Abschied markiert nochmal auf eine sehr schöne Weise, was wir als Team gemeinsam mit den Betroffenen geleistet haben und schickt ihn oder sie auf eine humorvolle Art und bestärkt in den nächsten Lebensabschnitt. Also ich sage immer, macht eine Fete draus, es lohnt sich.
Gut zu wissen.
Viele der deutschen CF-Ambulanzen haben eigene Transitionskonzepte und unterstützen ihre jungen Patientinnen und Patienten aktiv bei der Entwicklung zu einem selbstständigen, mündigen Akteur. Eine multiprofessionelle Arbeitsgruppe erarbeitet derzeit neue Materialien, die die CF-Teams dabei unterstützen können. Frau Kadetzky, Sie leiten diese Arbeitsgruppe. Wollen Sie uns ein bisschen zum aktuellen Stand erzählen? Gibt es konkrete Hilfestellungen wie Schulungen oder Jugendsprechstunden, die Familien und Ambulanzen bei der Transition unterstützen können?
Ja, genau. Also ich bin zusammen mit drei weiteren KollegInnen in der Leitungsgruppe und wir haben über die Jahre einfach festgestellt, dass jedem zwar bewusst ist, wie wichtig eine aktive Transition ist und dass viele CF-Zentren auch schon einiges im Rahmen der Transition tun. Aber dennoch gab es immer wieder die Rückmeldung, dass wir den Transitionsprozess bei CF noch verbessern können. Ein Problem, das hierbei öfters benannt wird, sind die fehlenden Ressourcen vor Ort. Wir brauchen einfach praktikable Transitionskonzepte, die in den klinischen Alltag mit oft mangelnden personellen und zeitlichen Ressourcen integrierbar sind. Transition gelingt am besten, wenn sie multiprofessionell gedacht wird und alle wissen, wer macht was, wann und mit welchem Ziel. Deshalb haben wir die Arbeitsgruppe auch multiprofessionell mit über 30 Fachkräften zusammengesetzt und auch CF-Betroffene in verschiedene Projektphasen integriert. Was wir dann in einem ersten Schritt gemacht haben, ist zu schauen, was die CF-Zentren im Rahmen der Transition bereits alles machen, was es schon an Materialien und Konzepten gibt und was uns in Deutschland für eine gute Transition noch fehlt. Wir haben dann festgestellt, es gibt viele Materialien rund um das Thema Transition. Diese sind aber nicht strukturiert an einem Ort zu finden oder nicht CF-spezifisch genug. Und jeder macht zwar irgendwas, es gibt aber kein im weitesten Sinne einheitliches Vorgehen. Wir haben nun in einem mehrschrittigen Feedback-Prozess evidenz- und erfahrungsbasiert eine Checkliste mit allen relevanten Schritten im Transitionsprozess erstellt und den einzelnen Schritten jeweils hilfreiche Materialien zugeordnet. Und da, wo es an CF-spezifischem Material fehlt, arbeiten wir gerade neues Material aus. Ziel ist, dass Transition möglichst überall aktiv gestaltet werden kann, die Materialien praktisch sind und vor dem Hintergrund unterschiedlichster Zentrumsstrukturen flexibel nach Bedarf genutzt werden können. Wir wollen sozusagen möglichst jede und jeden abholen, auch die Versorgungsstrukturen, wo Teams vielleicht nicht so stark personell oder multiprofessionell aufgestellt sind. Die Idee ist auch, dass dieser Fahrplan eine aktive Transition erleichtert, weil zu jedem wesentlichen Schritt schon etwas bereitsteht, ne? Und nicht jede CF-Ambulanz alles neu zusammensuchen oder erfinden muss. Und das können die CF-Teams dann je nach Bedarf für sich nutzen. Wichtig war für uns auch von Anfang an, dass wir wirklich für alle Beteiligten etwas anbieten, sowohl für die Jugendlichen und die Eltern, aber auch für uns BehandlerInnen. Und da wird es typische Arbeitsblätter geben, aber auch Sammlungen von hilfreichen Fragen und Impulsen für Jugend- und Familiengespräche, Tipps und Tricks für die Förderung der Selbstständigkeit in der Sprechstunde, Einladungen zur Reflexion der eigenen Rolle oder Haltung oder auch charmante Ideen für die Gestaltung eines Abschiedsrituals, wie ich es eben schon beschrieben habe. Und natürlich noch vieles mehr. Und wir haben diese Ideen auch in einer Fokusgruppe mit Jugendlichen, jungen CF-Erwachsenen und Eltern vorgestellt und uns auch bei ihnen Feedback eingeholt, um ihre Perspektive mitzudenken. Und mit diesen haben wir auch ausgearbeitet, für welche Schulungsthemen es sich lohnen würde, kurze Videos zu drehen, da wir auch dieses Medium gerne nutzen möchten, weil das für insbesondere für Jugendliche ja auch ansprechend ist, Inhalte in einem kurzen Video vermittelt zu bekommen und nicht nur zu lesen. Ja, wer Interesse hat, kann Ende des Jahres auf der Homepage des Mukoviszidose e.V. mal schauen. Da planen wir eine Rubrik zur Transition bereitzustellen, sodass die CF-Teams flexibel und passend für sich die Sachen direkt ausprobieren können.
Jetzt gucken wir nochmal auf die Behandlerinnen und Behandler. Welche Haltung sollte das Ambulanzteam bei dem Prozess einnehmen und wo liegen auch dort Herausforderungen?
Ja, die Haltung gehört zu den wichtigsten Bausteinen im Transitionsprozess, meiner Meinung nach. Sie sollte partnerschaftlich, zugewandt, stärkend und auf Augenhöhe sein. Der Jugendliche sollte spüren, ich werde ernst genommen, ich darf Fragen stellen, ich darf auch unsicher sein, Fehler machen und ich bekomme Zeit und Unterstützung. Konkret heißt das, dass wir direkt mit dem Jugendlichen sprechen, nicht nur über ihn, dass wir Verantwortung immer wieder anbieten und auch zutrauen. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, wo wir als Team trotz zahlreicher Schulungen und Elterngespräche etc. ja schon auch Bauchschmerzen hatten bei dem Transfer, weil wir ihm diesen Grad an Selbstständigkeit noch nicht so richtig zugetraut hatten. Außerdem war die Mutter bis zum letzten Termin in der Kinderambulanz auch immer dabei und es wurde die Sorge geäußert, dass sie auch weiterhin dann immer mitkommen wird in der Erwachsenenambulanz. Und dann hat uns dieser junge Mann tatsächlich alle überrascht und hat es, als er es musste, sehr, sehr gut gemacht und das Erwachsenenteam auch sehr schnell für sich gewinnen können. Und die Mutter kam auch ab dem ersten Termin in der Erwachsenenambulanz nicht mehr mit. Und das heißt, wir dürfen uns immer wieder überraschen lassen, denn Menschen entwickeln Ressourcen, manche vor allem dann, wenn wir sie ein bisschen schubsen. Und in diesem Fall war unsere Sorge rund um die Mutter total unbegründet, ne? Also wir hatten die Hypothese, sie kann nicht loslassen, abgeleitet von dem Verhalten, das wir beobachtet haben. Aber sie hat als Marker für sich einfach den Wechsel in die Erwachsenenambulanz gesetzt und sich dann ganz alleine zurückgezogen. Sie konnte auch sehr gut loslassen und ich finde, das ist ein Beispiel, das sehr schön zeigt, dass unsere Hypothesen und Sorgen oft einfach unbegründet sind und wir mehr nachfragen sollten, was der jeweilige Mensch wirklich braucht. Und natürlich immer wieder offen zu sein, uns auch überraschen zu lassen. Natürlich sollten wir gerade in der Zeit der Transition klare, verlässliche Strukturen anbieten, wo jeder weiß, wer ist Ansprechpartner, wie erreiche ich das Team. Und von der Haltung her ein Klima schaffen, wo Adhärenz, also die Therapieumsetzung, als gemeinsame Problemlösung verstanden wird. Vorhin bin ich ja auch schon ausführlich auf die Eltern eingegangen, also dass wir sie mit ins Boot holen und die Prozesse der Ablösung konstruktiv begleiten und eben nicht einfach nur zur Verantwortungsabgabe auffordern. Also auch hier bei Bedarf den Eltern Hilfestellung geben. Wie begleite ich, ohne sofort zu übernehmen, wenn etwas noch nicht rund läuft? Ja, und Herausforderungen gibt es natürlich viele, wie auch eben schon benannt. Zeitdruck, mangelnde Ressourcen, aber auch Unterschiede zwischen pädiatrischer und erwachsener Versorgungskultur. Darauf dürfen wir die Jugendlichen auch explizit vorbereiten. Der Umgang oder die Atmosphäre ist in einer erwachsenen Versorgungsstruktur unter Umständen eine andere als in einer Kinderklinik. Und natürlich müssen wir BehandlerInnen uns bei dem Menschen immer wieder fragen, wo steht er oder sie und wie viel Autonomie ist wann sinnvoll. Transition ist auf jeden Fall Teamarbeit und Teams brauchen dafür genauso Struktur wie Familien. Und gleichzeitig müssen wir genug Freiraum für bedarfsorientierte, individuell angepasste Interventionen lassen. Und eine besondere Herausforderung, die ich gerne noch erwähnen möchte, ist die Haltung der BehandlerInnen, wenn junge Erwachsene mit CF die Ambulanzen nicht wechseln, das heißt in der Kinderklinik als Erwachsene weiterbehandelt werden. Hier finde ich es essentiell, dass man sich als Team, gerade wenn kein institutioneller Wechsel stattfindet, Gedanken dazu macht, wie können wir Transition trotzdem aktiv gestalten? Wie kann ich als BehandlerIn, die den Menschen schon von klein auf kennt, gewisse Anpassungen in meiner Haltung, in meiner Kommunikation vornehmen, um dem Wechsel vom Kind zum Jugendlichen, zum Erwachsenen gerecht zu werden und diese Entwicklung auch zu unterstützen, ne? Also ich zum Beispiel als Psychologin bin sowohl in der Kinder- und Jugendambulanz als auch in der Erwachsenen-CF-Ambulanz tätig. Und ich habe bemerkt, dass es mir und auch den Betroffenen hilft, wenn ich nach dem Transfer vom Du zum Sie übergehe, um diesen Wechsel auch sprachlich zu markieren. Ne? Und vielen Erwachsenen hilft auch das professionelle Sie, weil es eine hilfreiche Distanz einführt, gerade wenn sie über sehr intime oder private Themen mit einer Psychologin sprechen möchten. Und das heißt jetzt nicht, dass das für jeden, jede Behandlerin das Richtige sein muss, aber ich würde dazu einladen, darüber nachzudenken, welche Anpassungen ich in der Haltung und Begegnung als Behandlerin aktiv vornehmen möchte, um den Entwicklungen des Erwachsenseins souverän und professionell begegnen zu können. Und natürlich dürfen hier auch die Betroffenen selbst Wünsche äußern und ihre Ideen dazu teilen mit uns.
Gut zu wissen.
Trotz der steigenden Zahl erwachsener Menschen mit CF gibt es aktuell noch keine ausreichenden Kapazitäten für deren Versorgung. Der große Anteil deutscher CF-Ambulanzen ist in Kinderkliniken angesiedelt und viele erwachsene Menschen mit CF werden dort noch weiter behandelt. Das Gesundheitssystem sieht die Behandlung Erwachsener in Kinderkliniken aber nicht vor, was an vielen Standorten zu Abrechnungsproblemen führt. Zudem haben erwachsene CF-Betroffene zusätzliche Bedarfe wie Komplikationen, Komorbiditäten, das sind Begleiterkrankungen oder Themen des Erwachsenenalters wie Familiengründung, die in speziellen Erwachsenenambulanzen am besten adressiert werden können. Der Mukoviszidose e.V. setzt sich politisch für die Verbesserung der Versorgungssituation von Menschen mit CF ein. Mehr Informationen dazu setzen wir euch in die Shownotes. Gibt es eine Situation, die Ihnen rund um das Thema Transition besonders in Erinnerung geblieben ist? Sie haben ja schon von der Mutter erzählt, die loslassen musste.
Ja, ich habe ein Bild, das mir tatsächlich bis heute sehr stark in Erinnerung geblieben ist. Ich habe mal eine Familie begleitet. Wenn ich sie beschreiben wollen würde, würde ich von einer konsequenten, anspruchsvollen, aber auch behüteten und liebevollen Familie bzw. Eltern sprechen, die schon hohe Erwartungen an uns und auch an die Kinder hatten. Und wir waren mitten im Transitionsprozess. Das heißt, es sind schon ein paar Schulungen gelaufen. Wir haben die ersten Familiengespräche geführt. Der Mutter war meine Rolle als Transitionskoordinatorin sehr wichtig, sodass sie immer eine Ansprechpartnerin auch über den Transfer hinaus hatte. Und in einer ärztlichen Sprechstunde in der Kinderambulanz hat sich die Mutter dann von sich aus im Sprechzimmer eher hinten auf einen sehr kleinen Kinderstuhl gesetzt. Wir hatten da für kleine Kinder so eine Malecke mit einem kleinen Kindertisch und Kinderstühlen. Und Dieser Anblick war natürlich erstmal auch sehr lustig, weil diese sehr schicke Mutter sich dann auf diesem kleinen Kinderstuhl platziert hat. Ich fand es aber auch richtig toll, wie sie ihrer Tochter und uns ganz intuitiv damit vermittelt hat: Du bist jetzt relevant, ich ziehe mich zurück, aber ich gebe dir Rückenwind, wenn du es brauchst. Und aus dieser Szene habe ich sehr viel mitgenommen, nämlich, dass es sich lohnt, Eltern in den Prozess wirklich aktiv einzubinden und ihnen auch Sicherheit zu geben, weil dann der Rückzug, wie in diesem Fall, von ganz allein passiert. Und mit diesem Vorgehen bin ich mir auch bis heute treu geblieben und mache damit sehr, sehr gute Erfahrungen. Auch mit Eltern, die manche Menschen als überprotektiv, als Glucke, als die können nicht loslassen oder ähnliches beschreiben. Wenn wir sie ernst nehmen und uns für die guten Gründe ihres Verhaltens interessieren, öffnet das sehr viele Türen und das ist eben immer eine Frage der Haltung.
Möchten Sie uns abschließend noch erzählen, was Sie dazu bewegt hat, sich intensiver mit dem Transitionsprozess bei CF zu beschäftigen und was Sie daran besonders spannend finden?
Ja, ich erlebe es einfach in beide Richtungen, ne? Also die Frage ist ja immer, wie wird aus einem jungen Menschen mit CF ein erwachsener Mensch, der sein Leben gestalten kann und dabei gut versorgt bleibt? Und ich erlebe, wie Jugendliche und Familien an dem Prozess wirklich wachsen können, wenn wir sie aktiv begleiten und unterstützen. Und ich erlebe aber auch, wie viel Verunsicherung, Überforderung, Frust oder Ablehnung entstehen kann, wenn wir Transition eben nicht aktiv betreiben, weil der junge Erwachsene dann auf ein Betreuungssystem trifft, das ihm unbekannt ist, oder auf Strukturen, die seiner individuellen Situation nicht angepasst sind, oder er trifft auf unterschiedliche Therapiekonzepte, weil keine Absprache erfolgt ist und so weiter. Das heißt, wenn es schlecht läuft, kommt es zu Adhärenzproblemen, Verschlechterung des Krankheitsverlaufs und so weiter. Und das ist eben vermeidbar. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, sich mit dem Thema Transition aktiv zu beschäftigen und in die Umsetzung zu kommen. Und besonders spannend finde ich an dem Thema natürlich auch die systemische Perspektive. Ich bin ja systemische Therapeutin und wir schauen immer auf Wechselwirkungsprozesse in Systemen. Und der systemische oder auch ressourcenorientierte Blick ist eben sehr, sehr hilfreich, um alle Beteiligten mitzunehmen. Na, also sowohl die Eltern und die Jugendlichen, aber auch uns Behandlerinnen. Und die Transition ist einfach auch ein Knotenpunkt, und dort trifft sich sehr, sehr viel, ne? Also Medizin, Kommunikation, Entwicklung, Familiendynamik, das macht es natürlich auch so herausfordernd, aber es hat eben auch großes Lernpotenzial für alle. Für die Jugendlichen, die Eltern, aber auch für uns Teams. Und dafür lohnt es sich doch sehr, sich diesem Thema mehr zu widmen.
Herzlichen Dank, Johanna Gardetzky, Psychologin in der Mukoviszidose-Ambulanz Frankfurt am Main.
Ja, vielen Dank für die schönen Fragen und viel Spaß beim Zuhören.
Das war Muko on Air, der Podcast des Bundesverbands Mukoviszidose e.V. Nächsten Monat gibt's eine neue Folge. Am besten abonniert ihr uns direkt bei eurem Podcast-Anbieter. Schickt uns gern eure Erfahrungen, Fragen und Themenwünsche an podcast@muko.info.